Heute ist Montag, der 16.12. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Wir sprechen heute über die Vertrauensfrage. Wie läuft die eigentlich ab und wie sieht der Fahrplan danach bis zu den Neuwahlen aus? Dann sprechen wir über Merz und die Forderung, dass nicht alle SyrerInnen bleiben sollten. Wir reden über den Wirbelsturm auf der Inselgruppe Mayotte und zum Schluss, versprochen, die Good News. Los geht's!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, wir beginnen heute doch mal mit dem, was auch direkt dann heute passiert. So zum Start der Woche wird es nämlich ganz schön aufregend eine Woche vor Weihnachten, denn die Neuwahlen stehen vielleicht irgendwie vor der Tür, denn Scholz möchte heute die Vertrauensfrage im Bundestag stellen. Ja, und wie das alles so abläuft, darüber reden wir jetzt. Den Antrag auf eine Abstimmung, das hat er ja schon letzte Woche gemacht, Bundeskanzler Scholz. Das musste er bei der Bundestagspräsidentin Bärbel Bass einreichen. Ja, und damit beginnt dann dieser Prozess zu den Neuwahlen im Februar. Und diese Woche ist dabei ganz schön entscheidend. Die Tage dürften also wirklich ganz schöne Veränderungen mit sich bringen. Und der Wahlkampf könnte dann ab Dienstag so richtig losgehen. Obwohl, naja, eigentlich habe ich das Gefühl, das ist er bereits schon. Aber wir halten uns natürlich an den Rahmen und der sieht so aus. Heute wird der Bundestag über die Vertrauensfrage abstimmen, die der Kanzler nach dem Bruch der Ampel ja beantragt hat. Die erwartete Niederlage, so wird es wahrscheinlich aussehen, das wäre dann der Weg frei für die vorgezogenen Neuwahlen am 23. Februar. Und dann geht am Dienstag so richtig alles los. Und die Gremien von SPD, CDU, CSU und FDP, die wollen ihre Wahlprogramme auch beschließen und veröffentlichen. Und man kann sagen, dass das alles ganz schön schnell gerade geht, denn so viel Zeit ist ja nicht und so viel Vorbereitungszeit war dann auch nicht. Ja, wie läuft so eine Abstimmung zur Vertrauensfrage denn eigentlich ab? Das ist ja nichts, was man so oft macht. Ich glaube, die letzte war, wenn mich meine Erinnerungen nicht trügen, bei Gerhard Schröder, der sie damals auch verloren hat. Insgesamt kann man sagen, in der Geschichte gab es das bisher nur 5-mal und das Prozedere ist damit etwas Besonderes. Und wir schauen uns mal diesen Fahrplan an. Um 13 Uhr beginnt die Sitzung des Bundestags. 25 Minuten. Minutenlang wird Scholz dann in einer Rede die Vertrauensfrage erläutern. Danach gibt es eine Aussprache, 2 Stunden lang. Die wird bestimmt interessant, denn da werden sich alle schon so richtig auf den Wahlkampf einstimmen und ihre Themen versuchen zu platzieren. Und dabei werden dann auch alle Fraktionen und Gruppen sprechen. Gegen 15.30 Uhr findet die namentliche Abstimmung über die Vertrauensfrage dann statt. Und wenn Scholz keine Mehrheit bekommt, wie eigentlich der Plan ist, dann fährt er danach ins Schloss Bellevue zu Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und bittet da dann um die Auflösung des Bundestags und dass eine Neuwahl angesetzt wird. Ja, ob er diese Vertrauensfrage verliert, das kann man natürlich erst am Ende dieser Abstimmung wirklich sagen, aber eigentlich sind alle schon darauf eingestellt. Scholz muss die absolute Mehrheit von 367 Stimmen verfehlen. Und wenn wir das mal kurz durchrechnen, die SPD-Fraktion hat 207 Stimmen und die will für den Kanzler stimmen. Doch das wird wahrscheinlich ohne Auswirkungen bleiben, denn die Grünen, die haben 117 Stimmen und haben schon gesagt, sie wollen sich enthalten. FDP dürfte wahrscheinlich nicht so viel Interesse daran haben. Bei Christian Lindner weiß man nie, aber hier können wir uns schon sicher sein, denn die haben schon ihre ganze Wahlkampfkampagne präsentiert. Das bedeutet, die werden gegen den Kanzler stimmen und das gilt natürlich auch für CDU, CSU. Es wurde so ein bisschen darüber spekuliert, was macht denn wohl die AfD? Versucht sie vielleicht so ein bisschen für politische Unsicherheit zu sorgen, indem sie für den Kanzler stimmt? Da kann man aber sagen, eigentlich kann das nicht der Fall sein, denn es ist eine namentliche Abstimmung. Und wenn wir uns das mal kurz vorstellen, typischer AfD-Wähler, typischer AfD-Abgeordneter, der auf einmal für den Kanzler und für diese Bundesregierung stimmen würde, wenn ich jetzt AfD-Wählerin wäre, würde mich das ja verschrecken. Denn eigentlich ist das, was die AfD macht, ja immer gegen die Bundesregierung. Darum werden wir damit nicht rechnen können, denn dann werden die Namen genannt am Ende. Und das wäre ganz schön komisch. Bei den Linken bin ich mir persönlich nicht ganz so sicher, wie sie sich verhalten werden. Denn die Linken haben ein Problem und das ist die Frage, ob sie nächstes Jahr wieder in den Bundestag zurückkommen. Ehrlicherweise hat die FDP das Problem auch, aber die sieht das nicht so stark wie bei vielleicht die Linken selbst über sich. Das könnte heißen, dass die Linken sich auch nicht ganz sicher sind, aber auch die haben eigentlich schon ihr Duo Silberlocke, so nennen sie das, präsentiert, mit dem sie in den Wahlkampf ziehen wollen. Also eigentlich ist diese Sache wirklich sehr sicher, aber manchmal gibt es dann ja doch immer ein paar Überraschungen. Ja, wenn wir nochmal auf die Wahlprogramme schauen, so endgültig stehen die natürlich noch nicht. Es gibt aber schon Entwürfe bei den meisten Parteien. Die Union, die sagt zum Beispiel, die wollen das Bürgergeld abschaffen, die wollen Zurückweisung an der Grenze und Steuerentlastung. Die SPD, die setzt auf junge Familien, stabiles Rentenniveau, Lockerung der Schuldenbremse. Die Grünen, die setzen auf ein Klimageld. Die AfD will raus aus der jetzigen EU, den Euro abschaffen und Abtreibung nur in Ausnahmefällen erlauben. Und die Linke setzt auf soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz und Friedenspolitik. Ja, all das muss allerdings noch auf Parteitagen beschlossen werden. Und das wird jetzt in den kommenden Wochen passieren. Die SPD zum Beispiel macht das am 11. Januar. Ja, und als Letzte ist dann die FDP dran, am 9. Februar. Das ist dann so gut 2 Wochen vor der Wahl, dass die ihr Wahlprogramm dann öffentlich beschließen. Aber es ist nun mal so, dass die Zeit knapp ist und es Fristen gibt, die eingehalten werden müssen. Die Union, die stellt ein gemeinsames Wahlprogramm auf, aber die CSU sagt, naja, also wir machen das schon gemeinsam, aber so einen Bayern-Plan, den machen wir trotzdem, um eigene Schwerpunkte zu setzen. Ja, und dann ist natürlich auch noch die Frage, was der Bundestag bis zum 23. Februar alles noch beschließen wird. Denn als Scholz Anfang November, einen Tag nach den USA-Wahlen, ich kann mich sehr genau erinnern, die FDP aus der Regierung geschmissen hat, Da hat er ja verkündigt, dass er noch ganz viel beschließen will vorher. Und die Zeit drängt, es ist nicht mehr so viel Zeit da. Und jetzt kommt natürlich noch dazu, dass die Auflösung des Parlaments wahrscheinlich beantragt wird, wenn die Vertrauensfrage verloren wird. Aber man muss dazu sagen, und das ist wichtig, der Bundestag, der ist da noch voll arbeitsfähig und wird das wohl auch noch machen. In normalen Zeiten macht er wahrscheinlich mehr. Es stehen aber in den kommenden Wochen immer noch Sachen auf dem Tableau, wie zum Beispiel ein besserer Schutz für das Bundesverfassungsgericht gegen politische Einflussnahme. Auch über Bundeswehreinsätze im Ausland wird beraten. Und vor der Neuwahl soll außerdem noch ein Gesetz zur steuerlichen Entlastung beschlossen werden. Die FDP will den Entwurf des Steuerfortentwicklungsgesetzes trotz Ampel aus mit SPD und Grünen verabschieden. Vom 27. bis 31. Januar gibt es dann wahrscheinlich die letzte komplette Sitzungswoche des Bundestages. Am 10. und 11. sind nochmal 2 einzelne Tage geplant. Also ganz schön viel los. Und ich bin total gespannt, wie dieser Tag heute laufen wird.
Werbung.
Ich habe etwas richtig Cooles für euch. Ihr wisst es ja, ich bin absolute Spiegelleserin. Immer wieder gibt's in meinen Shownotes auch die Artikel. Also ich beziehe mich total viel auf den Spiegel in diesem Podcast und recherchiere da sehr gerne. Ich habe ein Abo beim Spiegel, das ich richtig, richtig gerne mag. Und wir hatten das schon öfter hier, dass wir wirklich coole Aktionen mit dem Spiegel zusammen hatten. Aber die heute, die gefällt mir besonders gut. Vor allem so vor Weihnachten finde ich die richtig toll. Es fängt an mit einem neuen Buch, das im Spiegel Verlag erschienen ist. Und zwar von der preisgekrönten Journalistin Juliane Löffler. Und das Buch heißt Missbrauch, Macht und Medien. Und es geht um MeToo, es geht um Machtmissbrauch, um sexualisierte Gewalt, wie das alles abläuft, was das bedeuten kann und wie es ist, wenn man sich mit Vorwürfen gegen oftmals mächtige Männer an die Öffentlichkeit wagt. Juliane Löffler ist eine Investigativjournalistin und ich schätze ihre Arbeit sehr. Ich habe mit ihr auch schon öfter darüber gesprochen und ich kann euch dieses Buch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Es liegt ja auch bei mir. Es ist so wunderbar geschrieben, dass man das Gefühl hat, irgendwie mit dabei gewesen zu sein, aber auch viel mehr verstehen kann, wie es dazu kommt, wie solche Fälle passieren. Sie zeigt zum Beispiel, wie MeToo seit 2017 zu einer globalen Bewegung geworden ist und es kommen auch ganz viele Betroffene zu Wort. Ich kann es euch nur ans Herz legen und jetzt kommt das, was richtig cool daran ist. Nicht nur diese Buchempfehlung, die ich wirklich sehr schätze, sondern es gibt ein Gewinnspiel. Wenn ihr wollt, könnt ihr so wie ich auch ein Abo beim Spiegel abschließen und zwar ein kostenloses Probeabo. Wenn ihr auf den Link in den Shownotes klickt, dann könnt ihr nicht nur das machen, sondern ihr kommt direkt in einen Lostopf und könnt ein Paket gewinnen. 5 Pakete gibt's insgesamt. Da drin ist ein Spiegelbeutel, eine Thermoflasche und das Buch, von dem ich gerade erzählt habe, Missbrauch, Macht und Medien. Wie cool ist das denn? Ihr könnt nicht nur umsonst den Spiegel in diesem Probeabo lesen, sondern ihr könnt auch direkt noch was gewinnen und euch vielleicht unter den Weihnachtsbaum legen. Das Einzige, was ihr dazu tun müsst, ist auf den Link in den Shownotes zu klicken, das Probeabo abzuschließen und schon seid ihr im Lostopf. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück und viel Spaß beim Lesen dieses Buches und beim Spiegel sowieso.
Werbung Ende.
Wir bleiben bei einer Person, über die wir gerade schon gesprochen haben, Friedrich Merz, CDU-Chef. Ja, der sagt ja zurzeit immer ganz viel über Syrien. Wir haben jeden Tag hier in der letzten Woche auch über Syrien gesprochen. Und jetzt hat er gerade im Bericht aus Berlin in der ARD gesagt, ja, dass er auf Dauer keine Bleibeperspektive für Syrerinnen und Syrer ohne Job in Deutschland sehe. Zitat, 2/3 arbeiten nicht, das sind vorwiegend junge Männer, von denen können viele zurück und müssen viele zurück. Ja, seit dem Fall des langjährigen syrischen Machthabers Bashar al-Assad ist aus der Union die Forderung nach der Rückkehr von Syrern aus Deutschland laut geworden. Jens Spahn zum Beispiel, der hatte ja letzte Woche noch angekündigt, dass alle eine Rückkehrprämie von 1.000 Euro kriegen sollten. Ja, Merz wollte sich dazu nicht so konkret äußern, aber trotzdem wird diese Forderung weiter in der Union unterstützt. Syrer, die gut integriert sind und arbeiten, die sollen bleiben, sagt er. Zitat, diese Menschen brauchen wir. Es gäbe aber viele Geflüchtete, die sich nicht integrieren wollten. Zitat, mit denen müssen wir jetzt sehr offen reden und sagen, ihr habt auf Dauer keinen Platz in Deutschland. Von den knapp 1 Million Menschen aus Syrien sind derzeit rund 210.000 sozialversicherungspflichtig beschäftigt und 250.000 sind arbeitssuchend, 150.000 gelten als arbeitslos. Im Moment müsse man die Lage sehr genau beobachten und er sagt, er möchte auch keine weiteren Geflüchteten gerade aus Syrien aufnehmen, Zitat, denn diejenigen, die kommen könnten, könnten auch Angehörige der Milizen von Assad gewesen sein und die können wir nun gar nicht in Deutschland gebrauchen. Ja, wie von der Union in den vergangenen Monaten mehrmals gefordert, hält Merz dafür Zurückweisung an der deutschen Grenze für nötig. Ich möchte euch bei diesem Thema etwas sensibilisieren. Vor einer Woche ist Bashar al-Assad gestürzt worden. Und jetzt darüber zu sprechen, wer geht und wer bleiben darf und dass wir nur Menschen hier behalten, die gerade in guter Arbeit sind, finde ich schwierig. Denn wenn wir die Frage umdrehen, Menschen, die zurück wollen und die hier vielleicht Lücken hinterlassen würden, das ist etwas, mit dem wir uns auch beschäftigen müssen. Und auch mit der Frage, wie diese Menschen vielleicht auch einen großen, großen Teil in Deutschland für die Kultur, für den Zusammenhalt, für die Gesellschaft beitragen. Und diese Meinung, die Merz hier vertritt, die finde ich absolut fragwürdig. Wir sprechen über einen Wirbelsturm und zwar im französischen Überseegebiet Mayotte. Da gab es laut Medienberichten offenbar einen Wirbelsturm und viele Menschen sind ums Leben gekommen. Der örtliche Präfekt sagte dem örtlichen Sender, auch einen Tag nach dem Sturm gäbe es noch immer keine finalen offiziellen Todeszahlen. Es sollen aber mehr als 250 Menschen verletzt worden sein. Hier ist es ein Zyklon, um den es sich da handelt und der ist inzwischen in Mosambik auf dem afrikanischen Festland an Land getroffen. Dort als erstes erfasst wurde nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks UNICEF die Provinz Cabo Delgado, wo rund 2 Millionen Menschen leben. Viele Häuser, Schulen und Gesundheitseinrichtungen sollen zum Teil oder ganz zerstört worden sein. Gemeinden würden womöglich wochenlang von Schulen und Gesundheitseinrichtungen abgeschnitten sein. Die Behörden warnten vor hoher Erdrutschgefahr. Die Länder Malawi und Simbabwe haben sich auch auf den Wirbelsturm vorbereitet. Wir werden weiterhin schauen und an die Menschen denken. Zum Schluss die Good News. Die Zahl der Tierversuche ist das vierte Jahr in Folge gesunken. Mit 270.000 Tieren weniger, so stark wie noch nie. Laut dem Bundesinstitut für Risikobewertung wurden im vergangenen Jahr 16% weniger Tiere Opfer von Tierversuchen als im Vorjahr. Ein Grund für Tierversuche ist zum Beispiel Forschung. Letztes Jahr gab es 1,46 Millionen Tierversuche. Rund 80% davon waren Mäuse und Ratten. Ja, das bedeutet also rund 1 Million Mäuse und Ratten, an denen wurde rumexperimentiert. 11% der Versuchstiere sind Fische. 4,6% der Tiere waren Kaninchen und 1,4% Vögel. Viel seltener wurden Affen, Halbaffen, Hunde oder Katzen genutzt. Tierversuche haben in den meisten Fällen einen Grund. Wissenschaftler sagen, dass sie notwendig sind, weil es sonst keine großen Fortschritte in der Medizin oder Forschung gäbe. Tierschützer, die halten allerdings dagegen und kritisieren unter anderem die unnatürlichen Lebensbedingungen der Tiere. Und darum ist es so eine gute Good News, wenn die Tierversuche zurückgehen. Ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Ich freue mich wie immer auch über jede Bewertung. Abonniert diesen Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und wir hören uns am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.